Ja, mein Name ist Jürgen Burst, darf mich kurz vorstellen. Ich wohne in Giengen an der Brenz, bin aber ursprünglich von Geislingen an der Steige hier die Alp runter. Ich bin zum Glauben gekommen bei der EC-Jugendarbeit, die es damals in Geislingen gab und bei der Liebenzeller Gemeinschaft. Und nachdem ich dann bei der WMF in Geislingen Feinblechner gelernt hatte, bin ich dort auch auf das Predigerseminar gegangen der Liebenzeller Mission und habe nebenher Betriebswirtschaft studiert und bin jetzt seit 28 Jahren beim Kinderwerk Lima. Davor war ich als Jugendpastor bei der Pforzheimer Stadtmission beschäftigt. Ich leite die Öffentlichkeitsarbeit, ich bin verheiratet, Opa, habe 5 Kinder und 4 Enkelkinder. Ja, ich sage Ihnen nicht, wie alt ich bin, das dürfen Sie dann gleich vermuten. Ich steige direkt ein, wir sind vor der Zeit. Cool, ich darf ich noch ein bisschen länger machen dann nachher. Das ist ja toll. Also heute geht es wirklich bei diesem Predigtext, wie wir schon angedeutet haben, um Füchse. Es geht um Vögel. Es geht um einen Pflug und einen Toten. Ja, Jesus ist auf dem Weg von Galiläa, vom See Genezareth, hinunter, oder die sagen ja hinauf nach Jerusalem. Das ist so 3 Tage Fußmarsch. Und obwohl das, was ich gleich lese, schon in Lukas Kapitel 9 steht, ist das schon der letzte Fußmarsch von Jesus. Er wird dann im Zuge des weiteren Berichtes bei Lukas dann bis zur Kreuzigung dort sein und wird dort sterben. Und auf diesem Fußmarsch trifft er verschiedene Leute. Und Lukas hat hier vermutlich zusammengefasst 3 Begegnungen, die sich auf diesem Weg zugetragen haben. Ich lese aus Lukas 9 die Verse 57 bis 62. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Und die steht als Überschrift, steht da drüber, die Kosten der Nachfolge. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlaube mir doch, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ja, 3 Männer, 3 Unterredungen. Der Evangelist Matthäus berichtet die ersten beiden Unterredungen auch. Die letzte Unterredung, das mit dem Pflug, das ist sogenanntes Sondergut des Lukas hier. Was sagt Jesus? Das kann man sich fast gleich beim ersten Mal merken. Er sagt erstens, die Füchse haben einen Bau und ich habe nichts. Zweitens sagt er, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben und verkündige du. Und drittens sagt er dieses geflügelte Wort, da gefällt mir die Luther-Übersetzung fast besser, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, da übersetzt Luther, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und ich möchte zu jedem der 3 Männer ein paar Gedanken sagen, wird nicht sehr lange heute. Der erste, den nenne ich den Begeisterten. Das ist ein Südamerikaner, der sagt, Halleluja Jesus, ich will dir folgen, wo immer du hingehst. So, südamerikanisch, jawohl. Ich hab's gepackt, da gehe ich mit. Ja, und dem verpasst Jesus eine kalte Dusche. Der sagt, überleg mal kurz, wo wir heute Nacht übernachten werden. Keine Ahnung, vielleicht im Freien, vielleicht in einem Haus. Haben Sie eine Ahnung, wo Jesus übernachtet hat auf all seinen Reisen? Ich habe KI gefragt, ich habe eingetippt, wo übernachtete Jesus? Und KI sagte, in eine Krippe im Stall, das stimmt ja auch. Ist ja auch nicht falsch. Und dann, also in verschiedenen Häusern, wir wissen, dass wenn er in Kapernaum war, übernachtete er oft bei Petrus. in Bethanien bei Jerusalem war er oft. Das war das Haus des Lazarus und der beiden Schwestern Martha und Maria. Verschiedene andere. Wenn er in Nazareth war, wird er bei seinen Verwandten untergekommen sein. Und er übernachtete auch oft im Freien. KI hat das auch gewusst, gerade im Ölberg, das Ölberggeschehen, da gibt es auch Nächte, die im Freien stattfinden. Und dann fasst KI zusammen, ich zitiere, Jesus sei ein Wanderprediger, der oft keinen festen Platz zum Schlafen hatte. So weiß KI. Und das stimmt auch. Ich meine, es war nicht so, dass Jesus gar kein Bett hatte. Wir wissen schon durch die Gastfreundschaft im Orient wird natürlich immer sich einer gefunden haben. Wir wissen sogar von manchen Häusern, Privathäusern, die haben sogar so ein Obergemach gehabt, wo man speziell so eine Art Herberge dann auch übernachten konnte. Aber es war halt nichts Festes. Es war immer mal hier und mal da. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Immer wenn ich in einem fremden Bett schlafe, erste Nacht habe ich immer Kreuzweh. Ja, ich meine, Jesus, das war ja noch gar kein Bett. Das war eine Matte auf dem Fußboden, wenn dann das bequem war. Und Jesus sagt zu dem Mann, jeder Fuchs hat es besser wie ich. Ja, und dann muss er erfahren, das gilt womöglich dann auch für ihn. Denn Jesus war ja nicht alleine unterwegs, er war ja mit seinen Jüngern unterwegs. Gut, viele kamen aus Galiläa, wenn er also in Galiläa tätig war, haben die vielleicht sogar zu Hause gewohnt. Aber nun bei dieser Reise nach Jerusalem, da wussten die auch nicht so. Und das würde diesem Begeisterten auch passieren. Der würde teilen, was der Meister hat. Wie der Meister, so die Schüler, ist eigentlich auch ein geflügeltes Wort. Mit Jesus ist man in vielen Orten, wenn man da unterwegs ist, ja wie so ein Fremdling. Man muss fragen, hätten sie, würden wir, dürften wir? Und Jesus sagt das noch direkter in Lukas 9, Vers 23, sagt er, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Also wir haben da nicht nur, dass es ein unbequemes Bett ist, sondern Jesus bereitet seine Nachfolger schon mal vor. Da kann es auch noch unbequemer werden, wenn nur so ein bisschen Kreuzweh nach dem nächtlichen Schlaf. Da kann es auch richtig drum gehen, dass du vielleicht deine Existenz aufs Spiel setzt. Und er hat noch einen weiteren Ratschlag für Leute, ich sage mal wie wir, die wir versuchen, da Jesus nachzufolgen. Er sagt, du kannst das vorher auch ein bisschen kalkulieren. Lukas 14, 28 sagt er, ihr müsst die Kosten überschlagen. Lukas 14, 28, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Also der hat Halleluja gerufen und gesagt, ich folge dir nach. Und dann merkt er, oh, das gibt Ärger in der Nachbarschaft, im Beruf, in der Firma. Und dann lasse ich es lieber. Und dann sang der andere, haben wir ja gleich gewusst, erst Halleluja rufen und dann nichts tun. Ja, also es dreht sich heute schon auch ein bisschen darum, dass die Nachfolge Jesu ein gewisser Aufwand bedeutet. Ist ja logisch. Wenn ich nachfolge, kann ich das schlecht von der Couch aus tun, mit der Fernbedienung. Ich meine, da muss ich schon irgendwie einen Fuß vor den anderen setzen, da muss ich mich bewegen, das ist ein gewisser Aufwand, sage ich mal. Und diese Lektion, dass wenn Menschen sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, diese Lektion haben wir auch in Peru in unserer Gemeinde Gründung durchaus immer wieder zu lernen, denn die Südamerikaner sind begeisterungsfähig und wenn die können auch sehr gut predigen, viel besser wie wir Europäer, und wenn da eine gute Predigt ist und er fragt, und wer will Jesus nachfolgen, dann fliegen die Hände hoch, ja, Halleluja, und dann gibt es ein Übergabegebet und dann ist aus und dann wird es Montag und dann wird es Mittwoch und in der Ehe ist vielleicht immer noch dicke Luft. Und beim Bonbonverkauf auf der Straße läuft es nicht so gut. Und dann, wenn am Freitag dann die Kumpels immer in der Wirtschaft einen heben und so, dann da weiß ich, eigentlich wird meine Entscheidung tragfähig. Und in Südamerika haben wir gelernt, wir müssen diese Leute auch begleiten. Kannst du mir hier meine Bilder hier Jawohl, anwerfen. Und ich möchte einfach ein bisschen mitnehmen, kurz nach dieses schöne Land Peru. Und ich kann nicht anders, ich muss Ihnen so ein bisschen die Schönheit dieses Landes auch vor Augen führen. Nicht, dass Sie denken, der rede da immer nur von Elend. Peru muss ich nicht viel dazu sagen, das kennen Sie aus Fernsehen, aus Dokumentationen mit bunten Kleidern und alles. Und ich möchte aber leider landen hier mit Ihnen in Lima, in dieser größten Stadt von Peru, der Hauptstadt. Die hat etwa 11 Millionen Einwohner mittlerweile. Auch da gibt es ein paar schöne Ecken. Das hier ist ein Einkaufszentrum am Meer. Hier ein paar schöne, das eine ist ein Hotel und das andere sind sehr schöne Gebäude. Hier der Präsidentenpalast, schön. Und wenn man so ein bisschen durch Lima geht, dann merkt man, in vielen Ecken steht da ein bisschen Polizei. Übrigens, nur das zu sagen, die letzten 5 Präsidenten von Peru sind alle im Gefängnis. Der letzte Präsident, der jetzt gerade war, der war 3 Monate Präsident, dann wurde er abgesetzt. Die letzten 4 wurden alle vorher abgesetzt. Jetzt ist er ein Interimspräsident und im April sind wir der Präsidentschaftswahl. Also da haben sie überall dann Polizei, dass alles richtig läuft. Und dann gibt es an den Peripherien, außen, an den Rändern von Lima, gibt es Müll und ausgedehnte Armut. Ausgedehnte Armut. Wir schätzen, dass wir von den 11 Millionen etwa 4 Millionen Menschen in diesen Elendsgebieten haben, die wie so ein Gürtel um die Hauptstadt Lima herum sich legen. Die Leute wohnen da in ganz einfachen Hütten. Manche haben nur wirklich Strohmatten als Wände. Es gibt kaum Wasserversorgung. Die Hygiene, Waschen, Wäsche waschen findet alles draußen statt. Und wir als Kinderwerk haben schon vor weit über 50 Jahren dort am Rande einer der Elendsgebiete eine Schule gebaut. Die ehemalige Waldkirche in Heidenheim ist ja der Gründungsort des Kinderwerkes Lima, Pfarrer Loder, Pfarrer Neef. Also es ist eine Gründung einer Landeskirche, einer evangelischen Landeskirche, kann man eigentlich sagen. Und da führen wir nun Unterricht durch für Kinder und Kindergartenkinder von 3 bis 16 Jahren. Wir haben an dieser Schule im Stadtteil El Agostino 1500 Kinder und haben in den letzten 3 Klassen eine Berufsausbildung mit Mechanik, mit Elektrotechnik oder hier mit Schneidern oder Verwaltung. Und wir haben sehr viele Gottesdienste. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen schneller gemacht. Über das möchte ich erzählen. Wir haben noch eine zweite Schule in Lima und wir haben noch eine dritte Schule im Hochland von Peru. Wir haben noch 3 weitere Schulen in Paraguay und auch eine Schule in Burundi. Zurzeit ist das Kinderwerk verantwortlich für etwa 5.500 Kinder, von denen die meisten aus Elendsgebieten kommen. Und da laden wir die Eltern sonntags in den Gottesdienst ein, machen auch mit den Kindern jeden Montag einen Schülergottesdienst und jeden Morgen, also morgen am Montagmorgen, wieder eine kleine Andacht in der ersten Stunde. Und da haben wir diese Familie getroffen, die Familie Bernal. Und die Familie Bernal, hier der Vater mit 4 Kindern und die Rosa, die Mutter, die wohnt nun nicht bei unserer Schule, sondern die wohnt, ich würde sagen, 1,5 Stunden mit dem Auto, ganz diese Straße ganz hoch und dann oben nochmal links und dann weiter ganz oben in dem Elendsgebiet. Und diese Kinder können nicht zu uns auf die Schule, denn der Schulweg ist zu teuer. Da müssen die 3-mal eine Buslinie nehmen. Und bis die morgens bei uns in der Schule wären, hätten die mehr Geld verbraucht, wie der Vater an diesem Tag verdient. Und es gibt viele Kinder, die das so haben. Deshalb haben wir außerhalb der Schule noch ein Kinderspeisungsprogramm, wo wir in Lima etwa 2.500 Kinder jeden Morgen so einen Becher Milch und ein Brötchen geben. Dafür kochen wir Wasser, machen da Milchpulver rein und dann verteilen wir das mit diesen kleinen LKWs an den Verteilstellen. Zurzeit haben wir etwa über 50 Verteilstellen und dann warten dort die Kinder und dann sprechen wir ein kleines Gebet. Danke, Jesus, dass Menschen auf der anderen Seite der Welt Geld geben, damit wir ein Frühstück haben. Ein Frühstück kostet zurzeit etwa 30 Cent. Und dann laden wir diese Kinder Samstag und Sonntag, also gestern und heute, zu Kinderstunden ein. Wir haben etwa 2000 Kinder, die sich gestern und heute zu Kinderstunden, Jungscharstunden versammeln. Da lesen wir mit ihnen so ein Arbeitsheft, die Missionsreise des Paulus. Und auch dort laden wir diese Leute in Gottesdienste ein. Unsere Sozialarbeiter und Pastoren sind dort unterwegs in den Elendsgebieten und dann trafen sie auf die Familien. Der Papst, der Carlos, der ist Pica Piedra. Kann jemand Spanisch hier? Pica Piedra, das ist also ein Steinzerkleinerer. Der nimmt sich so große Steine. Peru, Lima ist ja eine Wüstenstadt. Da regnet es fast nie und da ist außenrum nicht Sand, sondern so Granitgestein. Und den kann man, wenn man ordentlich Feuer macht mit dem alten Autoreifen und den anheizt, dann stehen da Spannungen und haut er mit dem Hammer drauf und dann macht er den klein und dann kommt ein Laster und dann lädt er das auf und dann verkauft er Straßenschotter. Ja, so verdient er sein Geld. Und dann kam die Sozialarbeiterin und der Pastor und die sagten, oh, die Familie Bernal, die hat gar nichts, wie können wir dir helfen? Die wollen da in die Gemeinde, die möchten Jesus nachfolgen, was können wir machen? Und dann haben wir ja doch mit den Jahrzehnten ein bisschen Erfahrung, dann haben wir gesagt, ja, wenn wir denen jetzt ein Lebensmittelpaket geben, das ist dann nach einem Monat oder vielleicht sogar nach einer Woche aufgebraucht, wenn wir ihnen 50 Euro geben, dann wissen wir nicht, für was das ausgegeben wurde. Denn der Vater, Carlos, war bekannt, dass er nicht ganz so arbeitsam ist und auch gerne etwas dem Alkohol zuspricht. Und dann haben sie, deshalb sage ich diese Geschichte, haben sie gesagt, wir leihen ihnen unseren Grill. Und dann haben sie diesen Grill bekommen. Und dann gab es einen Leihvertrag mit dem Vater und der Mutter. Und dann hat sich schon beim Vertragsabschluss herausgestellt, die Mutter hat die Hosen an. Die hat also, die verteilt das Geld und so. Und dann haben wir besprochen, vor allem mit der Mutter, wir möchten in 3 Monaten den Grill wieder zurück, am Stück und ganz. Und wir möchten gerne, dass unser Sozialarbeiter sie 2x die Woche besuchen darf und mit ihnen ein kleines Programm durchmacht. Und dann haben sie gesagt, ja, okay. Und dann gab es noch 10 Euro Startkapital. Und dann sind sie mit, also das sind die Töchter, sind sie mit Töchter und Mutter zum Einkaufen gegangen und haben Hühnerfüße und Kartoffeln und ein bisschen Fleisch gekauft. Diese Hühnerfüße, das ist, kann man da braten, das ist ein Gericht, das die Peruaner gerne mögen. Ach, wer es mag. Und dann hat die also den Grill da angefeuert, die Mama, die Rosa, und da ein bisschen Fleisch gemacht, andere Sachen, und hat den Grill bei sich vors Haus gestellt und hat das auf der Straße verkauft. Und die Töchter haben da mitgeholfen und dann gab es also Einnahmen. Am nächsten Tag kam die Sozialarbeiterin und dann haben wir gesagt, 1/3 des Geldes musst du zurücklegen, dass du dir in 3 Monaten eigenen Grill kaufen kannst. Und von 1/3 kannst du dir kaufen das Essen für deine Familie und für den restlichen Drittel, da gehen wir neues Material kaufen für den anderen Tag. So, und dann haben wir dem Vater gesagt, was willst du so tun für den Unterhalt deiner Familie? Und dann haben wir gesagt, du, das mit dem Steine klopfen, das kannst du machen, wenn du sonst nichts zu tun hast, aber da ist nicht viel verdient. Wir hatten zu der Zeit ein kleines Bauprogramm und haben viele dieser Leute so eine vorfabrizierte Hütte geholfen zu bauen. Das sind praktisch Bretterwände, die stellt man da auf eine Betonplatte und so. Und da sagen wir, da könntest du bei uns ein bisschen mithelfen und du könntest dann ein bisschen streichen und alles. Und so war es auch. Und der Vater hat ein bisschen sich aus seiner Komfortzone bewegt. Die Mutter war hoch erfreut, dass es vorangeht und dass sie nicht jeden Morgen überlegen muss, wie kriegt sie abends ihre 4 Kinder satt. Und am Sonntag haben wir Gott gelobt und gesagt, vielen Dank, Herr Jesus, dass du so viel Segen in diese Familie schickst. Ja, es reicht nicht, Halleluja zu sagen, sondern du musst schon auch die Kosten überschlagen und sagen, was muss ich machen, wie muss ich mich ändern, wie muss ich mich bemühen, um diesen Spuren Jesu nachzufolgen. Ja, das ist in Südamerika so, vielleicht ist es manchmal auch in Deutschland so. dass wenn wir sagen, wir möchten Jesus nachfolgen, dann müssen wir damit rechnen, dass Jesus in unserem Leben zu arbeiten beginnt und dass es auf die eine oder andere Weise für uns einen gewissen Aufwand bedeutet. So viel zu dem Ersten, der sagt, Halleluja, ich möchte dir nachfolgen, und Jesus stößt ihn vor den Kopf und sagt, überleg du, was du da tust. Und dann hätte mich doch interessiert, was der dann gemacht hat. Da, finde ich, hat der Lukas keinen guten Job gemacht mit seinem Evangelium. Das wird uns gar nicht berichtet. Hat der jetzt gesagt, ja gut oder ja nein? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was dieser erste Mann mit dieser Rede Jesu gemacht hat. Der zweite, den Unentschlossenen. Das ist der einzige in unserem Text, der von Jesus gerufen wird. Also der läuft vielleicht da gerade so vorbei und er sagt, hey du, folge du mir nach. Der wird von Jesus gerufen. Der erste und der dritte, die stellen sich selber vor. Dieser wird gerufen. Der war vermutlich, wir würden heute sagen, ein gläubiger Mann, der an Jesus geglaubt hat. Denn der muss auch gut predigen können. Denn Jesus sagt, predige die Botschaft vom Reich Gottes. Also vielleicht so ein Intellektueller, sowas wie euer Pastor vielleicht, jemand, der dann sagt, ja, das, und Jesus ruft den und der kann was. Und Jesus denkt, oh, den hätte ich gern da in meinen Reihen. Und der sagt aber, ich muss zuerst meinen Vater begraben. Dann kann es was. Und das begreife ich auch nicht so. Denn da würde ich doch sagen, oder wir auch als Schwaben, ja Logo, lass doch den armen Mann seinen Vater ordentlich unter die Erde bringen und dann kann es losgehen. Und dann sagt Jesus, nö, du kannst gleich mit mir gehen. Und er sagt, ich zitiere das nochmal, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Wow, das ist mindestens unhöflich. Denn wir sind ja im Orient und da ist die Totenwache ja eigentlich eine heilige Pflicht. Das ist auch in Peru so. Also in Peru, wenn der Vater meines Arbeitskollegen stirbt, dann gibt es ja so ein sogenanntes Velatorio und das ist eine Leichenhalle, eine private Leichenhalle. Dann wird der Verstorbene aufgebahrt im Sarg und dann muss man da kommen und dann kondoliert man und so. Und wenn ich lese, was alles los war, als der Lazarus begraben wurde. Da haben wir ja so ein bisschen, da kamen dann die Klagefrauen und dann gab es da die Flötenspieler. Das war ein richtiges Zeremoniell, diese Totenwache. Und im Orient war das heilige Pflicht, übrigens auch generell im Judentum. Es gab ein, zwei Ausnahmen, wo man die Totenwache als naher Verwandter bleiben lassen konnte. Und eine Ausnahme war, wenn mein Haus angegriffen wird, dann durfte ich zuerst das Haus verteidigen. Oder eine andere Ausnahme war, wenn ich zum Heer einberufen werde, dann durfte ich auch die Totenwache lassen. Der hohe Priester, in der Zeit, als wenn er hoher Priester war, durfte gar nicht zu den Beerdigungen seiner Angehörigen gehen, denn der Umgang mit dem Toten, wenn man den Toten berührt, macht einen kultisch unrein. Da gibt es extra Vorschriften, auch in den 5 Büchern Mose. Und Sie wissen ja damals, das war also kein Erdgrab, sondern wie bei Jesus auch, der Leichnam wird also einbalsamiert mit Binden und mit irgendwelchen Kräutern noch und dann muss man den Toten ja berühren und dann ist man 7 Tage unrein. Und das bedeutet, man darf 7 Tage, also darf man nicht an einer Versammlung teilnehmen, nicht in die Synagoge gehen, muss sich da ein bisschen zurückhalten und erst dann ist man wieder gesellschaftsfähig. Das war Vorschrift auch im Judentum. Und so stelle ich mir es vor, ich meine, 7 Tage auf der Reise von Jesus von Galiläa nach Jerusalem, das wäre schon eine beträchtliche Verzögerung, wenn er also 7 Tage warten müsste, bis der Mann da alles fertig erledigt hat. Und so verstehe ich vielleicht ein bisschen, dass Jesus sagt, komm gleich mit mir, dass er sagt, es gibt dringendere Sachen. Es gibt dringendere Sachen zu tun, wie jetzt den Vater zu begraben. Und wenn er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, dann weiß ich, ob ich das richtig sehe, würde ich sagen, er meint vielleicht, dass Leute, die geistlich tot sind, ihre Toten, die wirklich gestorben sind, bestatten. Wir haben da Wort aus Epheser 2, Vers 1, wo Paulus sagt, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Ja. Offensichtlich war das ein kritischer Augenblick, wo Jesus ihn ruft. Und was Jesus ihn anheißt, muss eigentlich gleich getan werden. Und vielleicht gibt es das im Laufe auch unserer Nachfolge, dass Jesus uns zu etwas ruft, in einem kritischen Augenblick, wo was er sagt, auch gleich getan werden muss. Vielleicht muss der Brief an einen Menschen gleich geschrieben werden. Vielleicht muss der Anruf an einen Menschen gleich erfolgen. Das Gebet für einen Menschen gleich erfolgen. Vielleicht gibt es Dinge, die Jesus uns aufträgt zur Erledigung, die keinen Aufschub dulden. Ja, ganz sicher gibt es das. Es ist immer nur die Frage, welche sind das jetzt gerade? Ja, hier duldete es keinen Aufschub. Also, und auch hier wird nicht berichtet, was der jetzt gemacht hat. Hat jetzt Jesus einen Prediger gewonnen oder nicht? Ich hoffe ja sehr, dass sich es der Mann überlegt hat, denn der muss offensichtlich Talent gehabt haben. Und er sagt, mach das, was ich dir sage, gleich jetzt, jetzt gilt's. Und dann bin ich schon fast am Ende. Der dritte, das ist der mit dem Aber. Der sagt auch, wie der erste, ich will dir nachfolgen, aber er bittet wie der zweite um einen Aufschub. Und der Aufschub ist ja auch nicht so von der Hand zu weisen. Der sagt, ich will noch kurz ins Dorf gehen und allen Tschüss sagen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, hier steht, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuerst, dass ich noch mich von meiner Familie verabschiede. Ja, Orient, das kann schon ein, zwei Tage dauern, wissen alle, da ihre Pfannkuchen gemacht haben. Und gut, kann so könnte man es vielleicht auch sagen. Aber Jesus sagt da eigentlich ein klares Wort. Er sagt, wenn du mit mir Dinge tun willst, die in der Zukunft liegen, Dinge, wozu ich dich sende, wozu ich dich brauchen kann, also wenn du nach vorne schauen willst, dann musst du Dinge, die hinter dir liegen, zeitlich hinter dir liegen, zurücklassen. Das ist, glaube ich, das Wort von dem Flug. Ich habe keine Ahnung, wie man, doch, ich weiß ja nicht vom Fernsehen, wie man pflügt, da ist so ein Ochse und dann ist so ein kleiner Handflug und dann muss man da möglichst gerade zielen, dass die Furchen da gerade werden, würde ich nie im Leben schaffen. Deshalb weiß ich nicht, wie das ist, wenn man den Hand an den Flug legt und zurückschaut, aber ich habe einen Motorradführerschein. Und ich weiß, es ist eine ganz schlechte Idee, wenn man aufs Motorrad sitzt, Gas gibt und nach hinten schaut. Es sei denn, Sie wollen schnell ein schnelles neues Motorrad haben, aber Sie müssen nach vorne. Das, was kommt, wo Sie hinwollen, das müssen Sie auch gedanklich ins Visier nehmen. Ja, ich kann nicht sagen, ich bin mit meinem Herrn unterwegs und ich freue mich, mit ihm neue Erlebnisse zu machen und ich hänge immer noch an dem und an dem, was da war. Ich muss manchmal Abschied nehmen von Dingen, die waren. Da gibt es viele Worte. Jesus, oder ist das einer, ist das, ja, auch Jesus sagt das. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Also ich muss nach vorne schauen und meinen Herrn auch bereit sein, mit ihm den Weg zu gehen. Ich habe Ihnen noch eine kleine Side-Note mitgebracht, das ist die Aurélie Hirschler, die ist vom Elsass, eine Französin, die kann auch ein bisschen Deutsch, aber mit mir spricht die nie Deutsch, da muss ich immer Französisch, da war ich so schlecht, oder Englisch. Wir haben ja neben hier Peru und Paraguay auch dieses kleine Ländchen Burundi, das ist im Herzen von Afrika, da wohnen etwa 10, 11 Millionen. Französisch wird dort gesprochen und da gibt es Leute, die recht arm sind, die noch in Grashütten wohnen und Burundi ist nach der Weltbank heute das allerärmste Land der Welt. Die haben ein Bruttosozialprodukt von unter 300 Euro pro Jahr und Kopf. Ja, und auch dort machen wir als Kinderwerk eine Kinderspeisung. Wir haben etwa 2000 Kinder, wo wir täglich so ein Porridge da geben. Und auch dort führen wir eine Schule zu etwa 450 Kindern. Und die Aurélie, die ist dann diese Harvest School Lehrerin. Wir haben keine Deutsche gefunden, die im ärmsten Land der Welt leben wollte. kann man auch mal sagen. Also ein verbeamteter deutscher Lehrer war nicht willens zu sagen, ich gebe meine Verbeamtung auf und arbeite dort. Wir suchen übrigens zurzeit eine Familie, die dort bereit ist, in der Leitungsebene mitzuarbeiten, vor allem auch in den Liegenschaften und in den Internat, was wir führen. Wir suchen also Hauseltern für ein Internat dort. Wir finden niemand. Ja, die Aurelie, die ist jetzt hier zurzeit knapp 35 und mit etwa knapp 30 kam sie zu uns und hat gesagt, ich möchte in diesem ärmsten Land der Welt wohnen. Die hat ganz liebe Eltern im Elsass, die habe ich auch besucht und zwei Brüder und sie hat noch keinen Mann. Ich weiß nicht, ob sie in Afrika einen Mann finden wird. Da müsste eigentlich in eine tolle Gemeinde gehen. Sie hat eine mennonitische Gemeinde dort, wo sie geht, im Elsass. Und da mal schauen, gibt es da einen, den sie heiraten kann. Sie hat nicht mehr viel Zeit, Familie zu gründen. Sie hat sich von ihrer Familie verabschiedet. Sie kann alle zwei Jahre, fliegt sie natürlich nach Hause und sie bekommt auch Besuch. Aber sie hat ihren Kulturkreis verlassen. Sie hat dort den üblichen Ärger mit dem Wasser, das nicht sauber ist und da gibt es dann Parasiten und dann verschiedene Sachen. Man wird ab und zu mal überfallen und alles. Und sie sagt, ich möchte dieses Leben führen und mit meinem Herrn nach vorne gehen. Und die Eltern, ich habe mit der Mutter auch gesprochen, die sind total zwiegespalten. Die sagen, natürlich möchten wir als Christen, dass meine Tochter, unsere Tochter für den Herrn unterwegs ist, aber wir hätten sie halt auch gern hier und wir hätten auch gern Enkel und wir hätten auch gern das und das. Und sie lässt vieles von ihren Wünschen zurück. Sie lässt das zurück. Und ich glaube, so denkt sich Jesus das, wenn er Leute ruft in die Nachfolge. Es wird nicht immer so sein. Und manches Mal lässt sich das sogar vereinen vielleicht. Aber es kann sein, dass Jesus uns einen Ruf bereitet, wo wir sagen, wir müssen uns auch von Dingen verabschieden, sie zurücklegen und zu schauen, was ist nach vorne in meinem Weg mit meinem Herrn dran zu tun. Die Hand an den Pflug zu legen und für den Herrn da zu sein, zu sorgen, dass Menschen zum Glauben kommen. Die Aurelie, ach, das ist sogar ein Video, die unterrichtet da, genau, und ist viel mit den Kindern zusammen, weil sie Französin ist und dort auch Französisch gesprochen wird, hat sie überhaupt keine Sprachbarriere und sie ist inzwischen pädagogische Leiterin der Schule und berät uns. Und viele dieser Kinder kommen aus sehr armen Verhältnissen. Manche laufen bis zu 2 Stunden, um zu dieser Schule zu gehen. Und ich bin in größeren Abständen immer wieder dort. Und obwohl die Eltern nicht mal lesen und schreiben können, obwohl es keinen Strom gibt in dem Elternhaus und so, sind die älteren Kinder, die vielleicht 16, 17 sind, die können inzwischen Englisch, mit denen kann ich mich unterhalten, erfahren Bildung und haben Chancen auf ein besseres Leben, weil sie sagt, ich möchte dort diesen Ruf, den Jesus mir gegeben hat, ausführen. Und sie legt die Hand an den Pflug und schaut nach vorne. Das war schon für heute. Es ging um die Kosten der Nachfolge. Die Nachfolge soll umfassend unter der Herrschaft Gottes sein. Ja, irdische Bindungen an Heimat, an andere Dinge können manchmal vielleicht die Wirksamkeit des Evangeliums einschränken und sie können nicht der Maßstab sein für unsere Hingabe an Jesus. Wenn Jesus uns in seine Nachfolge ruft, dann beansprucht er die Herrschaft über den ganzen Menschen und in allen unseren Lebensbereichen. Amen.